ARD.
Arschlöcher kriegen den geilen Job, den Fensterplatz, die letzte Portion Essen, die tolle Frau oder den tollen Typen, die sind beim Arzt vor dir dran, obwohl sie nach dir gekommen sind. Die kriegen das Taxi, für das du seit 15 Minuten wie ein Idiot an der Straße stehst. Die kriegen das Upgrade im Flieger und die arbeiten nie an Sonn- und Feiertagen. Kurzum, irgendwas machen die richtig und wir machen irgendwas falsch.
Jetzt ist Arschloch per se ja erstmal kein Titel, den man sich als Charakterbeschreibung wünscht oder mit gutem Gefühl ins Bumble- oder Tinder-Profil schreiben würde. Der Ruf ist ätzend, aber das, was die haben, kriegen und schaffen, das wollen wir auch. Geht ja los mit etwas, das Anne und mir schwerer fällt als ein Spagat oder die Zubereitung einer Sauce Hollandaise, und zwar Nein sagen. Das Wort Nein ist, glauben wir zumindest, der erste kleine Schritt in Richtung Arschloch sein.
Wir tasten uns heute ran ans Arschloch sein mit dem Ziel, das auf die unarschlochigste Art und Weise zu schaffen, sodass der Ruf nicht ruiniert wird, aber man trotzdem auch mal den Fensterplatz kriegt oder die letzte Portion.
Das ist Selbstoptimierung, wie sie mir gefällt. Ich bin bereit.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Kriegt ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal vielleicht auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Bisschen mehr Arschloch sein. Wie lerne ich Nein zu sagen? Ich glaube, man kann es ja schnell runterbrechen. Wir machen alles, wenn man nur lieb fragt. Kleine Analyse. Wir wollen, glaube ich, einfach geliebt werden. Ich glaube, Anne, das liegt ein bisschen daran, dass wir beide unter dem Hochstapler-Syndrom leiden. Dass wir immer denken, irgendwann werden wir ertappt, dass wir leider gar nichts können. Aber dann haben wir immer noch allen geholfen.
Ellie Goulding hat das auch übrigens.
Klaus Wolfer Umlauf hat das auch.
Ja?
Ja.
Unser Klausi.
Mhm. Ich habe überlegt, was ist ein gutes Bild? Und dann ist mir eingefallen, ich biete sogar Mücken an, an mir ein reichhaltiges Mahl zu nehmen, wenn sie nur traurig
gucken. Bist du ein All-You-Can-Eat-Mücken-Buffet im
Kommt
Sommer?
Nein, ja natürlich, du kleine Mücken.
Bedient euch.
Wir sitzen in der Fachausdruck Gefälligkeitsfalle.
Steffi, ich habe eine Studie mitgebracht.
Das ist eine große Überraschung.
Genau, und es gibt ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das Arschlochsein erforschen. Nur heißt das im wissenschaftlichen Umfeld nicht Arschlochsein, weil wir sind ja nicht bei den Simpsons, sondern das ist ja ein Forschungsgebiet. Und die nennen das den D-Faktor. D steht für den dunklen Faktor der Persönlichkeit. Also alles von Egoismus und Narzissmus bis hin zu Psychopathie und Sadismus. Und es gibt drei Wissenschaftler aus Ulm, Koblenz, Landau und Kopenhagen. Koblenz, Landau ist ein Wort. Die gemeinsam dazu forschen, die haben einen, ich nenne es mal Arschloch-Fragebogen veröffentlicht. Da kann man die Ausprägung des D-Faktors in der eigenen Persönlichkeit testen. Und diesen Fragebogen, Steffi, den habe ich zum Durchdiskutieren mal mitgebracht.
Ja, das ist aber schön, weil im Zweifel kommt bei mir ein relativ hoher Wert raus. Dann könnte ich mich auch selber nochmal als Flexpertin nominieren.
Ja, pass auf, ich lese dir unterschiedliche Aussagen vor aus diesem Fragebogen und du musst sie dann ranken nach starke Ablehnung, neutral oder starke Zustimmung. Okay?
Ich bin bereit.
Aussage Nummer 1. Manche Leute würde ich gern leiden lassen, selbst wenn ich dafür mit ihnen in die Hölle käme. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das steht da wirklich so drin.
Wow, das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung, ne?
Okay, ich bin überrascht, dass du so lange überlegst. Ich hätte gedacht, du sagst direkt, nein, das lehne ich wohl ab. Aber
ja, aber es gibt doch Menschen, die einem im Leben so sehr auf den Schlips getreten sind, die einen richtig verletzt haben, wo man heute noch geknickt und traurig ist.
Na, dann sagen wir mal, du nimmst neutral.
Okay, alles klar, machen wir weiter.
Dann Leute, die schlecht behandelt werden, haben dies üblicherweise verdient.
Auf gar keinen Fall. Ich lehne das ab.
Dann Menschen bereuen es immer, wenn sie sich mit mir anlegen.
Auf gar keinen Fall, leider.
Ich glaube auch nicht. Dann mag ich auch sehr, Achtung, Rache muss schnell und fies sein.
Nein, leider nicht.
Okay, mal was Seichtes zwischendrin. Es sind nicht alle Aussagen so hart. Wir haben auch sowas wie, es fällt mir schwer, jemanden leiden zu sehen.
Ja, klar.
Und was einen machen wir noch. Ich würde selbst einen Schlag hinnehmen, wenn das bedeuten würde, dass jemand, den ich nicht mag, zwei Schläge erhalten würde.
Ja.
Also es war natürlich noch nicht alles. Der Test ist deutlich ausführlicher. Es gibt eine 16-Fragen- und eine 70-Fragen-Version. Ich habe die kurze gemacht.
Welcher Haustiertyp bin ich?
Ja, genau. So ungefähr. Ist wie so ein, aus einer Frauenzeitschrift. Und mein D-Wert liegt bei, ich glaube, also ich hoffe, ich habe das Resultat richtig interpretiert, bei 1,5 von 5. Also 0 ist wie ein neugeborenes Baby und 5 wäre dann wie, ich nenne keinen Namen, aber 5 wäre schon übel. Wir packen euch das mal in die Shownotes.
Ist das der Donald Trump-Faktor?
Ja, vielleicht. Ja. Wir packen euch das in die Shownotes und ich sag mal so, wenn euer D-Score bei, ich sag mal, über 4 liegt, dann werden wir wohl keine Freunde mehr. Also ich finde jetzt, Feinde in der Hölle schmoren zu lassen, das ist schon eine relativ High-Level-Version von Arschloch sein, aber es gibt ja auch so ein bisschen subkutanere Versionen davon. Zum Beispiel, ich finde es einen kompletten High-Performance-Arschloch-Move, sich so konsequent hochzulügen. Also vor allem im Job, wenn Leute so fremde Arbeit als die eigene ausgeben oder einen Fehler machen und das auf Kolleginnen oder Kollegen schieben. Ich habe letztens bei den Kollegen von Quarks Daily gehört, die haben immer so Spezialfolgen und in dem Fall war es ein Quarks Daily Lügenspezial. Wir hatten ja auch schon mal ein Lügenspezial und die Kollegen auch. Und da habe ich gelernt, dass krankhaftes Lügen Pseudologia Fantastica genannt wird. Und ich glaube, das ist wirklich also ein psychologisches Krankheitsbild. Also man kann jetzt Menschen nicht als Arschloch abtun, die drunter leiden, aber seit ich das bei Quarks gehört habe, denke ich immer, wenn Leute so ganz offensichtlich lügen, denke ich immer, ach guck mal, Pseudologia Fantastica. Und ich will das gar nicht haben, aber ich frage mich manchmal, ob so ein, na ich sag mal, so ein halbehrlicher Umgang mit der Wahrheit eigentlich doch auch manchmal zum Ziel bringt. So eine leichte Arschlochigkeit.
Ich finde, wie heißt das nochmal?
Pseudologia Fantastica und ich hätte gerne Pseudologia Semi-Fantastica.
Das klingt wie ein Fahrgeschäft auf der Kirmes.
Ja, stimmt. Ist aber eine Quarks Daily-Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Wir schweifen ab, ich weiß. Aber diese Lügenfolge von Quarks Daily könnt ihr mal reinhören. Aber bitte nicht jetzt, weil ihr sollt erstmal unsere Folge hören. Und zwar
reißt
bis zum Schluss. Die wird auch heute relativ lang, sagen wir direkt. Aber ihr wisst ja auch, es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Das heißt, egal wie lange sie wird, ihr könnt sie euch über 6 Wochen aufteilen zum Hören. Und das wäre ihr wohl schaffen.
Du bist eine kluge Frau.
Vielen Dank.
Würdest du uns sagen, wer dein Flexpart oder deine Flexpertin ist?
Gerne. Maximilian Balz ist mein Flexperte, der vermietet im normalen Leben Wohnung. Das macht ihn jetzt für uns erstmal nicht zum Flexperten zum Arschloch sein, aber er hat
nebenher...
Wenn man
schon einen richtig toughen Makler kennengelernt
hat. Stimmt, ehrlich gesagt, hast du auch wieder recht. Aber nebenher hat er ein Buch darüber geschrieben, wie man sich selbst zum Arschloch mutiert. 32 Schritte sind das, glaube ich, wie man ein Arschloch wird. Und da dachten wir, wer so ein Buch schreibt, der wäre doch wohl ein guter Gesprächspartner für diese Folge.
Nach dem Standardwerk auf jeden Fall.
Ja, genau, fürs Bücherregal.
Ich hatte zwei Flexperten und zwar zum einen Thorsten Biemann, der ist Doktor, der forscht an der Uni Mannheim, zum Beispiel nicht zum Thema Arschlöcher, aber zum Thema Narzissmus in Führungsebenen.
Oh, ja gut, geht in die gleiche Richtung, würde ich mal so vermuten wollen.
Ich habe mir gedacht, Narzissten in Führungspositionen, da gibt es eine lange Liste von Donald Trump, Dieter Bohlen, Elon Musk. Also für mich die Nummer 1 in der Arschloch-Hierarchie sind halt Narzissten. Das scheint mir, zumindest Narzissmus, scheint mir ein Door-Opener zu sein für Führungsposten. Und darüber habe ich mit Professor Dr. Biemann gesprochen. Spoiler, ja, die Tür geht auf eine Führungsposition, aber sie geht dann auch schnell wieder zu. Und zwar schließt du dann draußen. Aber da kommen wir später zu.
Oh, okay.
Und ich durfte Antje Schumacher kennenlernen, Musikerin, Sängerin und My Love at First Sight, also von meiner Seite. Ich mochte sie sehr gerne. Die hat eine Hymne zu dem Thema gemacht, Arschloch sein, die heißt Ich muss gar nicht.
Ich muss Kinder kriegen, denn ich bin ja bald 30, ich muss Karriere machen, nicht girly sein, aber weiblich. Ich muss smart sein, muss für mich einstehen, dabei nicht schwierig sein, bis alle einsehen. Ich muss gar nichts.
Ja, der Song hat offensichtlich einen Nerv getroffen. Da gab es eine TikTok-Challenge und dann haben wir Antje eingeladen. Sie war hier bei uns beim NDR und ich habe sie gefragt, Antje, wir haben dich zum Thema Arschlochsein eingeladen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du darüber?
Sehr, ja? Sehr. Ja, als die Anfrage kam, war ich nur so, ja, mache ich sofort.
Oh, das ist gut.
Finde ich gut.
Und zwar hast du einen Song geschrieben und du hast die Geschichte dazu schon sehr häufig erzählt, 2,12 Milliarden Mal, aber wir kommen hier nicht drum herum, deine Geschichte hier nochmal zu erzählen, zu diesem besonderen Song, den du geschrieben hast.
Ja, ich habe Ich muss gar nichts 2018 schon angefangen und habe damals eine Nachricht von Olli Schulz bekommen auf Instagram. Wir kannten uns nur von Instagram, noch nie im Leben getroffen. Und er hat mir geschrieben, weil ich damals ein Feature hatte mit einer Hamburger Band, einer Rock-Pop-Band.
Und das kann man ruhig sagen. Die hatten ihren Hausausweis eine ganze Zeit. Die sind ja rein und raus.
Ich hatte ein Feature mit Revolverheld und Olli fand das nicht so gut. Und er hat mir dann geschrieben, hey Antje, du bist doch so cool und so. Warum machst du denn jetzt so biedere Popmusik? Und dann habe ich ihm irgendwie mit einem Witz geantwortet und irgendwann aber auch geschrieben, so ey, ganz ehrlich, ich kann halt machen, was ich will. Und wir kennen uns nicht. Warum schreibst du mir das? Und dann meinte er so, ja stimmt, das ist auch voll anmaßend von mir. Und hat sich dann so entschuldigt. In der Zwischenzeit hatte ich aber schon den Wutsong geschrieben, weil ich es einfach leid war, dass mir Menschen, die ich nicht kenne, ungefragt ihre Meinung sagen. Und es passiert mir ständig, dass mir in meiner Karriere habe ich so viele Ratschläge bekommen, ist unfassbar. Auch in Momenten, wo du denkst, dein Ernst, jetzt musst du mir einfach ungefragt deine Meinung sagen. Und dann war ich sauer und habe halt geschrieben, Olli sagt ihm, ist zu cheesy, was ich da mache. Find seine Sachen auch nicht gut, doch hab's ihm nie gesagt. Das habe ich dann, genau, ich habe es geschrieben, vorproduziert selber, weil, also ich habe mich damals ausprobiert und mein damaliger Ex-Freund, der auch sehr narzisstisch war, hat mir auch da, also der hat mir immer ganz tolle Ratschläge gegeben.
Was ist der, dem du auch einen Song gewidmet hast?
Dem habe ich auch in verschwendete Zeit.
Okay.
Ist über ihn. Und der meinte, der Beat sei falsch und ich hätte müsste es anders produzieren und ich habe mich damals sofort so ausgebremst gefühlt, weil ich habe es einfach so gemacht, wie ich Bock drauf hatte und er hat mir gesagt, das ist falsch, wie ich das will. Und dann habe ich den Song zur Seite gelegt und habe den erstmal liegen lassen. Und 2021 irgendwie bin ich wieder drüber gestolpert und meinem damaligen Produzenten gezeigt, er war so, Antje, das machen wir jetzt fertig. Aber es war eine lange Geschichte, lustigerweise dadurch bestimmt, dass mir Menschen gesagt haben, was ich machen soll und dass ich das tatsächlich auch mit mir machen lassen. Und erst so seit 2021 denke ich mir so, Digga, ich muss halt wirklich gar nichts und ich sage jetzt hier nein und ich mache jetzt, was ich will. Aber 2018 zum Beispiel war ich noch nicht so weit. Da war ich noch so, oh, der Beat ist falsch. Okay, dann mache ich es doch nicht. Also Dinge, wo ich einfach denke, das ist, würde ich jetzt niemandem so direkt sagen, ungefragt.
Ja.
Aber auch sowas als Frau, ne? Lächel doch mal, sei doch mal freundlicher. Oh. Bist du sicher, dass du dieses Pressefoto möchtest? Vielleicht lieber eins, wo du lächelst, wo du freundlicher willst, wo du... Sowas kennst du wahrscheinlich auch?
Nein.
Nein, habe ich noch nie erlebt. Habe ich noch nie erlebt. Wollen wir nicht vergessen, Steffi, ich postete ja mal, vielleicht erinnerst du dich noch, vor nicht mal einem Jahr, nee, vor ein paar Monaten, ein Bild von mir bei Instagram, wo ich einen quergestreiften Pullover getragen habe. Und ein männlicher Follower fand es wichtig, mich darauf hinzuweisen, dass quergestreift ja nur mal dick macht.
Das ist auch so ein richtiger Dad-Kommentar.
Total.
Finde ich richtig scheiße.
Habe ich gar nicht nachgefragt. Ja. Und letztens war ich im Urlaub und hatte so eine Hose an, die so ein bisschen aussieht wie eine Pyjama-Hose, eine gestreifte Hose. Da habe ich auch ganz doll viele, und sorry, dass ich es, ich will es gar nicht sagen, aber es ist nun mal einfach so, rein männliche Kommentare gekriegt, ob ich mit einem Pyjama rausgegangen sei und dass mir die Hose ja gar nicht steht. Ich denke, ich habe überhaupt nicht gefragt, wie findet ihr die Hose? Hätte ja auch sein können, dass ich ein Bild poste und sage, wie findet ihr die Hose? Dann willkommen mit euren Kommentaren. Aber wollte ich gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen.
Naja, und dass Frauen immer lächeln müssen, das haben wir ja auch schon mal erfahren. Weil wir lächeln ja auch nicht auf unserem Cover. Und da gab es ja hier und da auch schon mal eine kritische Anmerkung, ob das denn auch mal...
Wird da nicht vielleicht lächeln könnten, ob das nicht einladender wäre.
Naja.
Haben wir einmal höflich gelächelt und gesagt, nein. Nein, ja, können wir mal so sagen. Aber ich habe noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du mir die beantworten kannst. Aber hast du Antje gefragt, wie Olli auf den Song reagiert hat?
Nee, habe ich nicht gefragt.
Oder ob er wohl weiß,
dass... Ich habe es mal Fest und Flauschig gehört, da ist er darauf eingegangen. Ich
also glaub, er weiß,
hat er
dass er...
Hat die Bumsi-Liste drauf
gemacht. Okay, das ist ein cooler Move.
Ich möchte kurz die Männer reinholen. Ich denke, ob man jetzt ungefragt beurteilt wird, das entscheidet sich nicht vor der Herren- oder Damentoilette. Es gibt sicherlich auch Männer, die ab und zu hier und da einen Kommentar kassieren, nachdem sie gar nicht sich erkundigt haben.
Richtig.
Tatsächlich. Und trotzdem gibt es in dem Geschäft, in dem Antje tätig ist, eine große Akzeptanz von Mansplaining. Also wahrscheinlich auch woanders, aber es ist da sehr weit verbreitet bei ihr.
Ich habe letztes Jahr eine Duo, also sehr viel im Duo gespielt mit meiner Bassistin und Keyboarderin und sie meinte irgendwann zu mir, sie ist auch mit Jupiter Jones zum Beispiel unterwegs oder mit anderen Bands. Und sie meinte, Antje, wenn ich mit dir unterwegs bin, 10 Minuten dauert das, bis mir ein Techniker sagt, wie das hinten an- und ausgeht an dem Weltpack. Und mir auch. Also wir haben zusammen Gig gespielt. Wir haben nach einem Tisch gefragt und dann kamen die beiden Männer und haben uns den gebracht, die Techniker, und waren so, und wofür braucht ihr den zum Schminken? Und wir waren da gebucht für die Gründerinnenkonferenz.
Ja.
Ja. Genau wie du sagst, also am Anfang habe ich es immer geschluckt, weil die Situation unangenehm wird für alle, wenn du es ansprichst.
Exakt.
Am Anfang, also erstmal ist es nur dir unangenehm weil die sind ja scheiße zu dir oder respektlos und du hältst es aus. Du hältst es die ganze Zeit aus, nimmst es mit nach Hause und stellst dir dann tagelang vor, was du gerne gesagt hättest. Und in dem Moment, wenn du aber sagst, du Jacek, Kameramann, der mir gerade gesagt hat, er muss die Linse wechseln, damit das Bild genauso scharf ist wie ich, ne? Das hat er mir gesagt, nachdem er mir auch gesagt hat, ich wäre so eine geile Rampensau und sowas. Musste ich mir anhören. Und irgendwann habe ich gesagt, du hörst jetzt hier auf mit diesen Sprüchen. Und auf einmal war der ganze Raum halt still, es waren nur Männer auch im Raum und ich war die Einzige. Und da muss man halt aushalten, dass es jetzt ganz doll unangenehm ist für alle, weil du diesen Mann outcallst, weil du jetzt sagst, das machst du jetzt nicht mehr mit mir. Und da war ich früher, ich habe so viel ausgehalten, weil ich nicht wollte, dass das jetzt für alle unangenehm ist, weil du ja auch die Nette sein willst, weil du Angst hast, dass du nicht mehr gebucht wirst, dass du keine Gelder, dass dir Gelder gestrichen werden, wenn du nicht nett bist. Und deswegen finde ich so die Entwicklung hin zum, in Anführungsstrichen, Arschloch, ist eine total gesunde, weil es mit ganz viel Abgrenzung zu tun hat. Und weil, also ich bin dann gerne die schwierige Diva, wenn ich mir keine sexistischen Sprüche mehr anhören muss.
Ich finde, das Allerschlimmste ist, dass in diesem Moment, wie sie das beschreibt, diesen Moment aushalten, wenn man was gesagt hat.
Ja.
Kann ich ganz schlecht, würde ich direkt auch schon, nee, war nicht so gemeint.
Nee. Ich würde auch tendenziell nichts sagen. Das ist ja das Gleiche wie nicht Nein sagen können, ne? Also es geht in die gleiche, als Maul nicht aufmachen können. Und das geht ja auch für Männer.
Und das sind auch wirklich diese schlimmen 5 Minuten, ne?
Ja.
Wo man einfach dafür sorgt, dass die ganze Stimmung im Arsch ist.
Ich finde, es hat ja auch total viel mit Harmoniebedürftigkeit zu tun, ne? Ich glaube, wenn man ein Arschloch ist, oder man muss es ja nicht immer so negativ, Arschloch klingt natürlich immer so negativ,
aber
ein konfrontativer Mensch, ja, so Arschloch oder nicht konfrontationsscheuer Mensch, dann gehört das halt auch dazu, dass man Disharmonie und schlechte Stimmung aushalten muss. Und das kann ich auch nicht.
Das Leben ist nicht nur unsere kleine Farm, das müssen wir auch richtig lernen. Ich kann das auch nicht, was gibt mir so richtig, also ich kriege Schweißausbrüche, auch wenn ich das schon von ihr höre, dann fühle ich mich wie Jerks gucken.
Ja, also kann aber ich auch glaube, aushalten. Wenn ich das mal sagen darf, ich glaube, ich kann es ein bisschen besser als du.
Ja,
weil wir haben manchmal Situationen, wo ich dir auch sage, nein, da sagst du jetzt, nein, das machst du nicht. Da bin ich manchmal ein bisschen stolz auf mich, obwohl ich selber so schlecht da drin bin.
Habe ich ja letztlich gemacht. Ja. Ich habe ja dieses Interview schon vor einer Weile geführt und dann habe ich mir das direkt zu Herzen genommen.
Ja, das ist cool.
Und das war so, also zweimal. Beim einen Mal hat es sehr gut geklappt, beim anderen Mal war der andere ganz beleidigt.
Und hast du es dann zurückgenommen, das Nein, oder hast du es ausgehalten?
Ich habe es ausgehalten, aber ich konnte schlecht schlafen.
Ja.
Naja, gut.
Lirum, larum.
Schöne Grüße.
Wieder nicht geklappt.
Doch, hat geklappt. Bin ja nicht zurückgerudert. Also Antje hat sich jetzt auf jeden Fall abgewöhnt, zurückzurudern. Sich aber gleichzeitig musste sie sich vom Status Everybody's Darling verabschieden. Ist sie einfach nicht mehr.
Ja, ne, bin ich nicht mehr.
Bist du nicht mehr?
Die beste Freundin. Du bist nicht mehr die gute Freundin.
Bist du auch.
Für die Girls.
Und wie ist das sexuell, aber auch nicht mehr so richtig, weil, oder? Attraktiv,
stimmt.
Oder doch?
Ja, mir hat sogar tatsächlich mal ein Kollege gesagt, dass er, früher war er viel körperlicher mit mir. Also immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns gedrückt und waren auch standen so näher aneinander und so. Und waren, er war, hat halt viel, mich öfter berührt.
Mhm.
Auch im Studio, wenn wir zusammen Musik gemacht haben, wenn wir aneinander saßen, war es anders. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen, weil ich bin generell mit meinen Freundinnen sehr körperlich und bin auch sehr close mit denen. Und wenn ich mit Lea zum Beispiel irgendwo bin, dann massiere ich ihre Hände gerne oder irgendwie, weil ich weiß, dass sie gut tut. Und dann habe ich ihn angesprochen und meinte so, hey, warum sind wir eigentlich nicht mehr so close? Und dann meinte er, ja, weil er so einen Respekt vor mir hätte. Weil ich immer öffentlich so über Themen spreche und er so einen großen Respekt davor hat. Also dann dachte ich so, krass eigentlich, dass du, weil du eine Frau respektierst, aufgrund ihrer politischen Meinung und dass sie diese laut kundtut, so respektierst, dass du sie nicht mehr berührst, heißt ja im Umkehrschluss, dass wenn du weniger Respekt oder weniger Angst vor Frauen hast, weil sie keine Haltung haben, sie mehr berührst. Dachte ich so, wow, bitter.
Oder ja, ja, oder aber hat er Angst, dass er was falsch macht?
Wahrscheinlich auch. Ich strahle jetzt so im freundschaftlichen Sinne nicht aus, berühre mich und ich zeig dich an. Ich glaube, Leute haben dann einfach mehr Respekt vor einem und finden einen auch weniger anziehend.
Ja, dafür habe ich jetzt keine Belege, wie sehr man People-Pleaser sein muss, um für eine Partnerschaft in Frage zu kommen. Aber ich finde das schon ganz schön krass, wie man sich die Außenwirkung im Prinzip ein bisschen verbaut, wenn man selber seine Grenzen zieht. Ich hatte ja die Hypothese, dass so ein bisschen Arschloch sein, egoistisch sein, Grenzen setzen, dass einen das beruflich nach vorne petert.
Ja.
Das ist ja mehr so private Evidenz. Und das war ehrlich gesagt auch ein bisschen der Anlass für diese Folge.
Ja.
Kennt man ja so aus dem eigenen Umfeld, dass es da Kollegen gibt, die immer einspringen, freundlich sind und unkompliziert und dass sie aber beim langen Arm verhungern lassen werden, weil sie auch grammatikalisch einfach nicht so fit sind, wie man das im Radiobusiness sein sollte. Und dann gibt's die, denen alles scheißegal ist, ne? Und die, abgesehen von der eigenen Person, die dann so auf Händen zur Beförderung getragen werden. Das kennt, glaube ich, jeder aus seinem beruflichen Umfeld. Ne?
Vielleicht kennt's auch manche von euch von sich selbst, ne? Also, wir wissen ja gar nicht, ob das auch ein paar Arschlöcher zu hören, ne?
Die bin jetzt mir denken, auch gar nicht sicher, ob die Leute das wissen.
Dass sie ein Arschloch sind, in unserer Definition.
In unserer Definition, wir denken ja häufig, oder das geht euch vielleicht genauso, wir denken ja häufig für alle mit.
Mhm.
Man denkt immer so, was passiert dann? Und vielleicht blenden andere Leute das einfach aus. Kann ja auch möglich sein. In diesem speziellen Fall von Antje Schomaker bestätigt die sich das allerdings nicht so direkt, dass sie das Arschlochsein beruflich weiterbringt.
Der Song ist super viral gegangen, das war toll. Und man nimmt mich ja auch als eine Künstlerin mit Haltung wahr. Ich glaube nicht, dass ich deswegen mehr, sondern eher weniger gebucht werde. Aber habe ich jetzt auch kein Problem mit.
Du hast ja vorhin von dem Moment gesprochen, den man aushalten muss. Der Moment, wo man die anderen feststellen, oh, es ist gerade ungemütlich. Und das ist ja das, wovor sich die meisten scheuen, vor diesem Moment der Sprachlosigkeit. Allen wird's ungemütlich. Du schaffst es, diesen Moment zu nehmen, diese Klippe zu nehmen. Bringt dich das dann im Moment weiter? Oder denkst du manchmal, hätte ich lieber runtergeschluckt?
Niemals. Ich finde es in dem Moment immer besser, weil es ändert sich ja dann nicht nur für mich was, sondern für alle anderen auch. Wenn ich in dem Moment was sage, wird es für den Kameramann unangenehm, sodass er beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr was sagt. Also jetzt, wenn ich was sage, lasse ich den Moment da. Und das ist halt voll cool. Also wenn ich an der Straße gecatcalled werde und diesmal sage, bitte, was hast du gerade gesagt? Hast du gerade mein Aussehen kommentiert? Mach das nie wieder. Oder ne? Also dann lasse ich das da stehen, gehe weiter bis zur nächsten Straßenecke, freue mich, denke so, geil, hab was gesagt. Und dann ist das weg.
Hast du auch schon mal bereut, weil du gedacht hast, jetzt habe ich ein bisschen overpaced?
Nee. Also manchmal denke ich schon so, oh, jetzt hast du da schon wieder diskutiert. Aber also, das ist ja nicht mein Problem. Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im Freundeskreis, Freundinnenkreis. Vor allem im Freundeskreis werde ich halt jetzt als schwierig wahrgenommen, weil man bei mir halt nicht mehr alles sagen kann.
Hysterisch ist das Stichwort, oder? Bist du noch da, Steffi, oder bist du weggepennt?
Ja, bin ich wieder.
Was war los? Wo warst du die letzten 5 Sekunden? Ich habe wirklich in einen leeren Blick habe ich
von ich habe mich mit mir selber verloren.
Oh, das freut mich aber, dass du das kannst. Hast du einen Deep Dive in dich selbst gemacht gerade?
Herrlich. Ja, das war ein kleiner Urlaub für mich.
Ja, aber man kann sich, finde ich, tatsächlich in Antjes Stimme verlieren, oder? Eine total schöne Stimme. Also wenn sie singt, aber auch wenn sie spricht. Aber schön, dass du wieder eingeschaltet bist.
Hier bin
jetzt.
Ich wieder, genau. Und ich wollte
Welcome back.
Es ist das Comeback des Jahres.
Oh,
naja, jetzt hat Antje ja gerade den Freundeskreis schon mal angesprochen und da bekommt sie sehr heterogenes Feedback, um es mal so zu formulieren.
Ich habe zum Beispiel welche, die bestärken mich. Ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist. Aber wenn ich sage, nee, ich möchte das bitte nicht machen, ich habe da gerade keine psychische Kapazität für, dann ist meine Freundin Lina so, ja, Antje, high five, du hast eine Grenze gesetzt, sag mir ab, ich finde das super. Aber andere Freundinnen sind dann so, was, die hat mir jetzt, also ne,
ja.
Und da merkst du dann, okay, das sind eher die Leute, wo ich eigentlich hingehöre.
Ich kann sehr schlecht mit umgehen, wenn mich jemand nicht mag.
Mhm.
Wie gehst du damit um, wenn du merkst, weil ich eine Grenze gesetzt habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht in Ordnung, der mag mich nicht mehr so. Bist du nicht manchmal traurig? To make a long story short.
Ich habe eine Therapie gemacht, 2 Jahre lang, und mich mit solchen Themen zum Beispiel beschäftigt. Und ich habe jetzt so auch Situation nochmal nach, also da bin ich da durchgegangen und habe verstanden, warum mir das so viel ausgemacht hat. Und jetzt merke ich in solchen Situationen, also wenn mir sowas passiert, viel schneller, ach ja, krass, der mag mich jetzt nicht, will ich das ja, also mag ich die Person überhaupt? Nee. Ja gut, dann.
Das ist gut.
Ist ja auch okay.
Besser Hinweis.
Was ich auch ja übe seit 1, 2, 3 Jahren, ist Sachen absagen, ohne dabei zu lügen. Also wenn ich zum Beispiel verabredet bin zu irgendwelchen Sachen, habe ich früher immer, und mache ich vielleicht auch manchmal heute noch, ne? Aber wenn ich gemerkt habe, ich bin so kaputt, ich habe da gar keine Lust zu, ich will eigentlich nur zu Hause sein. Auf dem Sofa, dann habe ich irgendwie gesagt, ich kann nicht, weil ich muss arbeiten. Ich habe Magen-Darm, ich muss auf das Kind meiner besten Freundin aufpassen. So, soll ich sagen? Und ich habe, das wird sich hier notiert. Aber ich habe in den letzten ein, zwei Jahren angefangen, ab und zu mal mich zu trauen, einfach abzusagen und zu sagen, ich glaube, ich schaffe das doch nicht, weil ich bin einfach so im Arsch, will einfach nur zu Hause sein heute. Das stößt nicht immer auf Applaus, ehrlich gesagt. Aber ich bin dann trotzdem immer ein bisschen stolz, weil man muss ja nicht immer einen anderen Grund haben. Man kann ja auch einfach mal sagen, einem ist nicht nach Gesellschaft. Und man sagt nein zu einer Verabredung. Ich weiß aber andersrum von dir, Steffi, dass für dich kaum etwas ein größerer Arschloch-Move ist, als lange bestehende Verabredung abzusagen. Zumindest ständig abzusagen. Ich glaube, wenn man dir einmal absagt, ist es
schlimm. Naja, ich habe Freunde, die mir immer, also Ex-Freunde, Freundinnen, die mir immer abgesagt haben. Wo ich
das
dann
kann
aber
ich auch nicht ab.
Wo ich dann auch das so gemacht habe, wie Antje gerade gesagt hat, mir überlegt habe, weil man fängt ja immer an zu bonden, sobald man auf Ablehnung stößt.
Genau,
stößt,
denkt man,
ne?
Aber, ja. Aber ich wollte doch, ja. So. Und dann hast du mir nämlich hinterfragt, will ich eigentlich das überhaupt noch, die Freundschaft?
Beziehungsweise finde ich den eigentlich cool oder die? Nee, finde ich auch nicht. Hat Antje auch gerade gesagt, mache ich ja vielleicht gar nicht. Du sagst ja dann ab mit ein paar ehrlichen Worten. Ich habe Antje gefragt, da sie ja auch Erfahrungen damit gemacht hat und sich reflektiert hat, wie sie das macht. Also so eine kluge Übersetzung für nein, ich kann nicht und ich möchte nicht.
Ich habe das Gefühl, dass Kapazitäten immer auch ein gutes Wort ist, weil Zeit zu haben für etwas hat ja auch mit Prioritäten zu tun. Und wenn ich zum Beispiel keine Zeit für eine Freundin habe, die jetzt mich alle zwei Wochen fragt, wann treffen wir uns denn jetzt endlich mal zum Mittagessen? Mhm. Und sie ist einfach wirklich nicht meine Priorität gerade, weil ich habe jetzt Albumabgabe, morgen startet mein Album Pre-Order und so. Und dann habe ich hier dieses Interview und das und noch eine Beziehung und noch eine Schwester oder so. Dann schaffe ich es einfach nicht und dann sage ich ihr, hey, gerade ist so viel los, ich habe gerade leider keine Kapazitäten, dich zum Mittagessen zu treffen, aber dann und dann. Und das ist auch krass. Menschen, die keine Grenzen setzen, tendieren halt auch eher zur Depression, weil du immer so viel dich um die anderen kümmerst, dass du halt irgendwann dich selbst außer Acht lässt. Mhm. Und deine eigene mentale Kapazität ist das Allerwichtigste. Du kannst ja nicht für andere da sein, wenn du nicht mehr für dich da bist, wenn du selber alle bist. Und ich habe gemerkt, also letztes Jahr hatte ich auch einen Burnout, dass dadurch, dass ich immer für alle so viel mitgedacht habe und immer so schlecht Nein sagen konnte, am Ende ich zusammengebrochen bin und mein ganzes Umfeld musste mich halten. Das, wofür ich eigentlich ja da war, immer Ja gesagt habe. Mhm. Weil wenn du mir jetzt zusagst für ein Treffen und aber die ganze Zeit denkst, Scheiße, ich muss noch das und das und das. Wenn ich da anwesend sein möchte und ich habe aber noch 10 To-Dos im Kopf, dann sage ich lieber ab und sage zu einem anderen Zeitpunkt zu, wenn ich wirklich anwesend sein kann.
Wenn es diesen Zeitpunkt gibt. Und manchmal ist es auch so, dass wenn man eine Zusage getätigt hat und dann stellt man fest, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig Zeit und den Kopf dazu hatte, aber manchmal stellt man dann auch fest, ach, es war gut, dass ich das jetzt gemacht habe. So. Mhm. Und einfach mal für eine halbe Stunde oder zwei Stunden die To-Do-Liste vergessen habe. So, das kann auch noch sein.
So, das ist auch für dich. Mit mir kann man auch mal seine Sorgen vergessen. Und seine Bügelwäsche. Absolut. Das mit dir fliege ich frei und hoch. Das ist auf jeden Fall so, wie wir uns privat haben. Ich habe nur gerade dran gedacht, dass ich die Situation mal andersrum hatte. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich das so wichtig und richtig finde, dass man halt auch sagt, wenn es einem zu viel ist und man nicht kann. Ich weiß aber noch, dass es mir irgendwann mal sehr schlecht ging. Ich weiß wirklich nicht mehr, war das gesundheitlich oder Liebeskummer, irgendwas. Und dann brauchte ich so Zuspruch von einer Freundin und wollte mich treffen. Und da hat die auch zu mir gesagt, so, ich kann das gerade nicht leisten, weil ich habe selber so viel Scheiße. Und ich weiß noch, dass mich das in dem Moment total verletzt hat. Eigentlich mal hat sie es ja richtig gemacht, aber ich weiß noch, dass ich in dem Moment richtig dachte, aber wir sind doch Freundinnen, wir könnten uns doch auch gegenseitig stützen, wenn wir gerade beide so am Arsch sind.
Also, ich glaube, man braucht da klare Absprachen. Also was heißt das? Das heißt nicht, ich möchte dich an die Seite schieben und mich nicht mit deinen Problemen beschäftigen, sondern ich kann das gerade nicht. Ich habe dich gern, aber jetzt gerade geht es nicht. Also, dass man halt nicht immer verletzt. Aber das ist halt genau dieses Spannungsfeld, in dem man ist. Ne?
Ja.
Man erwartet immer davon, dass die anderen das akzeptieren, aber selber ist
tut einem selber auch weh, genau.
Das stimmt. Anderes Thema, wo du gerade beim Thema Liebeskummer bist.
Ja.
Antje bringt ja ein neues Album raus, das heißt Snacks. Und da gibt es einen wunderbaren Song über Männer, Lost Indie Boy.
Ich denke, der spricht dich auch an. Ich habe sehr gedacht, ich habe mir das Video angeguckt und das ist halt so ein Peter Pan-mäßiger Typ. Der hängt so an der Decke und der wird von Antje geschmückt mit so Accessoires, die so Indie-Boy-mäßig sind. Mit so einer Perlenkette, mit so Nagellack und so einer Krempelmütze, die so weit über den Ohren ist, die eigentlich nur den Scheitel bedeckt. Und dann hat er so ein verträumtes, kluges Buch und so eine Jute-Tasche. Kurzum.
Verträumtes
Finger im Roggen oder so. Und also genau der Typ. Einfach richtig gutes Video, kann ich nur empfehlen, kann ich auch verlinken, glaube ich. Also der Typ, Mann, dem du, ich und Antje sofort verfallen würden.
Ja.
Und weil wir für den natürlich ganz viel Verständnis aufbringen würden.
Na klar, natürlich.
Und dann könnte der uns aber nur ganz ein bisschen lieben, weil er ja eigentlich noch diese Ex-Freundin hat, die jetzt an die Front gezogen ist, die eigentlich, weiß ich nicht.
Und er hat auch einen Finger im Roggen noch nicht ganz durch.
Ja. Ist das so? Und da hat mir Antje erzählt, das ist auch tatsächlich natürlich beruht das auf einer wahren Geschichte. Aber auch da hat ihr ihre neu gewonnene Arschlochqualität drüber hinweggeholfen.
Also, ich habe damals das alles, also ich weiß, warum ich immer auf die gleichen Typen reingefallen bin.
Ja, ich auch.
Aber deswegen bin ich ja jetzt auch ein Arschloch, weil ich mich jetzt abgrenze.
Ja, gut, ich war sehr lange Single. Ist ja auch egal jetzt.
Ich finde Single sein super. Ich zeigt nur, dass man auch Ansprüche hat.
Ja, oder die anderen auch an einen. Wir wollen realistisch sein. Naja, ich wollte nochmal sagen, es war sehr gemütlich. Also bevor wir jetzt ganz vom Thema abkommen, nochmal das Fazit von Antje. Wir schlagen einfach nochmal die Brücke zur Ausgangsfrage.
Arschloch sein ist gut, ne?
Ja.
Erstmal wollte ich noch kurz sagen, nein sagen ist gut. Sich abgrenzen ist gut. Man muss nicht von jedem gemocht werden.
Weißt du, was mich wundert bisher? Dass es überhaupt nicht Bestandteil eures Gespräches war, dass ihr beide das Leben gelernt habt. Warte, ich sag's richtig, gib mir eine Sekunde. Den Schwestern unserer lieben Frau, denn ihr habt die gleiche Schule besucht. Und das kann
man ja nicht sicher, das stand ja nur im Internet. Aber lieb, dass du fragst.
Lieb, dass du fragst.
Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie die Schwestern unserer lieben Frau in Mühlhausen das Leben gelehrt haben.
Ja? Und, oh.
Ja, seit der 10. Klasse. Ich war erst auf einer Waldorfschule und bin dann in der 10. Klasse
und
im Jahr
so weiter und so fort. Wir sind ins Quatschen gekommen. Du kannst jetzt leider machen, wir hören jetzt auch gar nicht mehr auf. Wir unterhalten uns
wirklich
über den Bus, wir unterhalten uns über den Gottesdienst und dies und das. Wer da noch persönliche Infos braucht, wow, Details, dem schicke ich dieses Audio-File einfach nochmal zu. Ich denke einfach, dass die Schwestern unserer lieben Frau da...
Die Anfragenliste dieser Schule wird jetzt geclosed, ja, glaube ich. So, da gibt es keinen Plätze mehr auf der Schule.
Das ist wie ein Taylor Swift-Konzert. Da könnt ihr morgen um 11 Uhr könnt ihr immer.
Wenn ihr einen Code geschickt bekommen habt, dann könnt ihr euch da
die ganze Zeit. So war das mit Antje Schumacher. Und wie gesagt, im Oktober kommt ihr Album Snacks raus. Das möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Das hier alles ein Geben und Nehmen.
Body so, ich
auch.
Ich wäre gerne mit
Wir haben Fotos
Freunde
gemacht.
Du, ja,
sie
haben
mit mir den Piriformis gedehnt.
Wie bitte?
Wir haben gemeinsam noch den Piriformis gedehnt und eine Durstlöscher getrunken.
Was ist denn Piriformis?
Der Piriformis ist der Muskel hinten am, unterm Arsch. Also eigentlich fängt er hier an, aber das zieht sich immer.
Habt ihr euch den gegenseitig gedehnt? Oder was sagt mir das denn jetzt, dass ihr euch den Arschmuskel gedehnt habt? Oh Gott, das ist...
Ich lade die Fotos hoch.
Wow.
Bei Insta.
Okay. Ich lade die Fotos hoch bei OnlyFans. Nee,
wollte ich alles sagen. So, Anne, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ich hoffe, du bist schnell durch mit deinem Arschloch.
Ja, ich komme mit meinem Arschloch. Maximilian Balz, mein heutiger Flexperte. Ich habe vorhin schon kurz erzählt, er vermietet im normalen Leben Wohnungen, aber nebenher hat er ein Buch darüber geschrieben, wie man sich selbst zum Arschloch mutiert. Er war nämlich früher so Typ guter Kumpel.
War der beste Freund.
Richtig, das hat ihn aber offensichtlich irgendwann gelangweilt und deshalb hat er sich selbst dann zum Typ Arschloch konvertiert. Und über diese Reise in den dunklen Teil seines Charakters hat er ein Buch geschrieben, Wie werde ich ein Arschloch? 32 Tipps, die dich zum begehrten Arschloch für Frauen machen. Also es ging auch schon so ein bisschen darum, Weibers klar zu machen. So.
Ja, das ist doch gut. Da haben wir jetzt mal einen Kontrapunkt.
Also quasi eine Bedienungsanleitung zu, keine Ahnung, vielleicht mehr Egoismus und Narzissmus. Das wollen wir von ihm erfahren und haben ihn erstmal gefragt, warum denn überhaupt dieses Buch?
Also im Grunde genommen war es so, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie werde ich ein Arschloch? Und ich glaube, sehr viele Menschen da draußen stellen sich diese Frage, weil es so der Konsens ist, dass man gefühlt hat, die Frauen stehen auf Arschlöcher. Das haue ich jetzt mal so raus. Und das hört man aber auch immer wieder. Und deswegen habe ich für mich damals selbst, weil ich war zu lieb, das haben mir auch mehrere Leute immer wieder gesagt. Und irgendwann hörst du halt drauf. Wenn es ein Mensch sagt, du bist zu lieb, Maximilian, dann denkst du, ja, komm, lass den reden. Ich bin so, wie ich bin toll. Und aber irgendwann schnallt man es dann, wenn es dann halt der Zehnte sagt, dann denkt man, vielleicht bin ich ja doch so, wie ich bin, einfach scheiße. Und dann muss ich was dran ändern. Und dann habe ich mir diese Liste erstellt. Und irgendwann habe ich die Liste auch ein paar Frauen zum Beispiel vorgelesen. Und die haben gesagt, wow, das ist so interessant, was du da sagst. Schreib ein Buch drüber. Also eigentlich wurde ich fast schon dazu genötigt, das Buch zu schreiben. Und dann war ich selbst verwundert, dass es diesen Titel noch nicht gibt.
Die Boss-Transformation des Maximilian.
Ja, ungefähr so. Frage ist auch, wie definiert man Arschloch? Mhm. Macht ja auch jeder anders. Maximilian macht das so.
Diesen Begriff habe ich für mich aus meiner Sicht definiert, dass das eigentlich nur der emotionale Ausdruck der Frau ist. Den kriege ich nicht. Der spurt nicht, wie ich will, der nimmt sich, was er will, aber irgendwie finde ich den trotzdem toll.
So, Maximilian hat dann für uns mal die unterschiedlichen Abteilungen von Arschlochsein abgeklappert. Geht los mit, wie sieht ein Arschloch eigentlich aus?
Also ich habe mir Ratgeber geholt, zum Beispiel das Beste, was ein Mann machen kann, ist eine attraktive Freundin, also eine modische Freundin zu haben als Einkaufsberaterin. Die modisch ist, die vielleicht selbst auf Arschlöcher steht, hat mir immer erklärt, was sie an denen toll findet und daraus habe ich viel gelernt. Mit 27 war ich so mutig und bin allein in die Türkei geflogen. Habe mich im Endeffekt auf so einen Tisch gelegt und habe gesagt, mach mal. Ich hätte auch Pech haben können. Also ich gehe mal näher an die Kamera, dass du es mal siehst.
Haare, ne?
Hat sich Haare implantieren lassen. Kann er ja machen, aber ich würde gerne mit dir ganz kurz nochmal auf die Klamotte zu sprechen kommen. Steffi, was würdest du einem Arschloch anziehen? Wollen wir mal ein kleines Outfit zusammen
auslegen?
Weißt
du, was mich wirklich beschämt?
Nee.
Bin ich keine attraktive, modische Frau?
Wieso?
Die er selbst auf Arschlöcher steht. Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich ihn einkleiden möchte.
Willst du mir mal was anziehen? Komm, wir kleiden mal ein Arschloch ein. Also, ich fängt, finde ich, an, so sehr enge Jeans, wo sich bisschen zu
auf
viel,
gar keinen Fall.
Wo sich zu viel abzeichnet, wo man schon so nonverbal so gemanspreaded wird.
In auf so einer gar ganz keinen Fall. Und man muss darauf achten, dass man nicht so lange Schnürsenkel hat. Ich kann vielleicht ein bisschen
wir
im Ausschlussverfahren.
Ja, ach so, genau. Ach so rum.
Ja, weißt du, wenn du so lange Schnürsenkel hast, bist du für mich schon so ganz lange, die so an den Seiten rüberlappen.
Dann bist du kein Arschloch.
Nee, das geht genau. Halt nicht. Da bist du ein Loser.
Dann Hemd auch ein bisschen zu eng und ein Knopf zu weit auf, vielleicht
Fall.
Auch zwei. Sehr weiße Turnschuhe.
Geht auch nicht. Frecher Druck auf dem T-Shirt geht auch nicht.
Aber warum meinst du es jetzt? Also wer ein Arschloch ist, hat ein T-Shirt mit einem frechen
auf
Druck
gar
an
keinen
oder
Fall.
Nicht? Eben nicht, okay.
Nein. Und was auch nicht geht, sind so, wenn man ein Hemd trägt, wo schwarze Knöpfe auf dem weißen Hemd, das auch
was
sein lassen als
denn?
Arschloch. Das sehe ich in letzter Zeit sehr häufig.
Aber wer trägt sowas? Charlie Chaplin?
Du musst mal mit offenen Augen durch die Welt gehen.
Okay. Zurück zu Maximilian. Haare neu, Klamotten neu.
Vom Roller absteigen, mal die Füße benutzen.
Haare neu, Klamotten neu und dann.
Ich sah plötzlich nicht mehr aus wie ein End-30-Jähriger oder Anfang-40-Jähriger, sondern ich sah dann mit 30 aus wie ein 20-Jähriger. Ich wurde immer jünger geschätzt. Und dementsprechend hat sich auch die Qualität, also ich will es nicht jetzt so schlecht reden, dass nur attraktivere Frauen bessere Menschen sind oder so, sondern gar nicht. Aber einfach vom Dating her hast du halt einfach dieses Erlebnis gehabt, dass wenn du attraktiver bist als Mann, hübschere Frauen bekommst. Von der mathematischen, ästhetischen Schönheit gesehen. Nicht von der inneren Schönheit.
Also das ist jetzt eine Gleichung, die Maximilian aufstellt. Ne? Das sind ja seine eigenen Erfahrungen. Ich würde das gar nicht so unterstreichen. Also ich kenne auch viele schöne Menschen, also wie auch immer man schön definiert, die mit sehr netten, ehrlichen, unarschigen Menschen zusammen sind. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das sind nur Arschlochmänner. Weißt du, was ich meine?
Ja, also deine Gleichung geht ja total aufs Optische. Also wenn du einfach diesen frechen Druck weglässt und die langen Schnürsenkel, dann hast du schon mehr Chancen, auch bei Frauen, die einigermaßen wissen, sich anzuziehen oder sich zu präsentieren, in welcher Art und Weise auch immer. So habe ich das eher verstanden. Also er kriegt da ja auch nochmal die Kurve. Er guckt da ja aus einer ganz sachlichen Perspektive drauf. Also ich sehe ihm alles nach. Ich möchte von ihm lernen.
Kommen wir mal vom Dating weg zum Thema Job. Wie ist man denn ein Arschloch im beruflichen Umfeld?
Erfolgreich, hat einen Standpunkt, durchsetzungsstark, effizient, lässt andere für sich arbeiten, egoistisch, ich komme zuerst. Kennst vielleicht den Spruch, mein Chef ist ein Arschloch. Und was steckt da eigentlich dahinter? Also eigentlich dasselbe wie beim Dating, sprich er macht, was er will und er lässt die anderen sozusagen für sich arbeiten. Zum Beispiel hast du einen Geschäftsführer oder Geschäftsinhaber, der hat dann irgendwie einen Teamleiter, den er einstellt und sagt, hey, guck, dass du diesen Bereich hier top organisierst. Und der hat dann seine Teammitglieder, der wälzt dann die Arbeit auf die ab, die arbeiten ihm zu und er kriegt quasi das Ergebnis und rühmt sich dann beim Chef damit. Es ist, die haben irgendwie so eine Aura, so machen irgendwie nichts, kriegen, wie du sagst, mehr Geld und ich arbeite mehr und krieg nicht mehr. Also die verkaufen sich einfach gut.
Guck mal, da sind wir bei einer Disziplin, die wir beide nicht beherrschen, sich nach vorne zu verkaufen. Also mein Selbstmarketing ist irgendwann im Alter von 14 hängen geblieben. Das war eine Zeit, da habe ich noch zwei Pullis übereinander getragen, damit man die wachsenden Brüste nicht sieht. Das war mein Selbstmarketing. Oh nein, ich habe keine Brüste, bloß nicht gucken. Und so bin ich heute auch oft noch im Charakter. Ich trage zwei
Pullis übereinander. Ich habe früher einen Badeanzug drunter getragen. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Gut, dass ihr es jetzt alle wisst.
Unterm was?
Pullover.
Weil?
Ich auch keine Brüste haben wollte.
Ja, damit das so flach wie möglich ist.
Damit man,
ne?
Ja, wäre klug gewesen, das Thema nach außen zu tragen, aus heutiger Perspektive.
Richtig, aber ja.
Nicht nach außen, du weißt schon, damit offensiv umzugehen, mit dem Thema, hey, ich habe Brüste.
Genau, willkommen. ja, also das so Steffis und mein Selbstmarketing in a nutshell. So Schritt für Schritt die Arschlochmutation von Maximilian. Fangen wir mal an mit dem Body.
Geh mal trainieren, orientier dich an einem Stripper. Das muss für sie ein Erlebnis sein, dich auszupacken und kein Schockerlebnis. Und dann habe ich halt eben gesagt, okay, trainierst du den Körper. Das nächste, was ich gemacht habe, Haare. Aber irgendwann habe ich festgestellt, ich bin ja trotzdem noch nett. Und deswegen musste ich auch mein Verhalten anpassen. Und da habe ich dann Bücher gelesen, Think Like a Winner, also denke wie ein Gewinner oder was gab es noch, mehr Disziplin, Beziehungsintelligenz, weil ich glaube auch, man muss es auch richtig einordnen. Arschloch ist nicht einfach nur blöd und scheiße und schlecht, sondern der kann ziemlich gut Komplimente machen. Die haben das Intus, ja. Die können Wertschätzung, Anerkennung und Respekt. Also die drei Wörter würde ich mir wirklich auch mal aufschreiben und merken. Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Das zeigen die permanent und deswegen fühlen sich die Frauen zu denen auch so hingezogen.
So, und das sind jetzt eigentlich jetzt nicht Worte, also Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, die mir als allererstes einfallen, wenn man an ein herkömmliches Arschloch denkt, aber Maximilian sagt eben, Arschloch sein ist nicht Egoismus und Narzissmus und das finde ich irgendwie beruhigend. Dafür habe ich das Gefühl, kann ich mich dann besser drauf einlassen.
Was ja schon mal voraussetzt, ist, dass halt, wenn du anderen Wertschätzung, Anerkennung und Respekt zollst, dass das überhaupt von Relevanz ist. Also, dass du denkst, ja, das ist dem anderen sicherlich wichtig.
Ja.
So, und da muss man vielleicht mal umdenken. Weil wir denken ja, was interessiert den ja nicht, ob wir den jetzt wertschätzen.
Ja, das stimmt.
Weil ich bin ja nur eine Frau, die ihre Brüste in einem Badeanzug untergebracht hat.
Und unter zwei Pullovern. Was ich interessant finde, Maximilian, der ist ja bis zu seiner Arschloch-Transformation als offensichtlich recht harmoniebedürftiger, im Selbstmarketing auch eher zurückhaltender Ja-Sager durchs Leben gegangen. Mhm. Ich überspitze das jetzt mal, also ein bisschen so wie du und ich. Und dann irgendwann hat er all das ja offensichtlich weitestgehend abgelegt und hat sich sehr doll verändert. Äußerlich aber auch so vom Verhalten oder im Umgang mit anderen Menschen. Wie hat denn sein Umfeld drauf reagiert? Also sagen Freunde und Familie dann nicht irgendwie, hau ab, so brauche ich dich nicht?
Ja, das ist natürlich klar, dass die das sagen werden. Wenn natürlich du dich veränderst und zum Arschloch wirst. Also ich sag mal so, du bist immer ein Produkt von deinem Umfeld. Und ich will niemandem was Böses unterstellen. Aber es ist halt nun mal auf der Hand liegend, dass wenn meine Beziehungen bis dato nicht geklappt hatten und ich immer zu lieb war, das ist auch, sage ich mal, ein Resultat der Frequenzen, der Vibes meines Umfeldes sind. Und dann muss ich halt irgendwie austreten. Ja? Und das heißt nicht, dass ich die Menschen nicht respektiere oder dass ich schlecht bin zu denen, sondern einfach, dass man sagt, ich meide einfach ein bisschen mehr oder ich gucke jetzt auch mal mehr auf mich, ja, weil du hast nur dieses eine fucking Leben und ich habe keinen Bock, mit 50 oder 60 dann sagen zu müssen, ja, ich habe es immer allen recht gemacht und war lieb und nett, aber was wäre eigentlich gewesen, wenn ich es mal so gemacht hätte?
Aber irgendwie klingt das so, als ob diese Ego-Haltung vielleicht im Dating und im Job erfolgreich ist oder sein kann für manche Menschen. So, du kommst da ja auch gleich nochmal mit deinem zweiten Flexperten drauf, ob es wirklich so ist. Aber im Zwischenmenschlichen, also so familiär, freundschaftlich, kollegial, scheint das ja dann eher nicht so förderlich zu sein. Und weiß ich nicht, ob das dann ein Opfer ist, das man bringen muss, ne? Dass man sagt, gut im Dating-Game oder einen chefigen Job, aber die Eltern enterben einen und Freunde laden einen zur Hochzeit aus, wenn man so eine Transformation durchmacht.
Ja, vielleicht, ich glaube, man den Song, wer ficken will, muss freundlich sein. Das stimmt gar nicht.
Ja, genau, exakt. Lirum, Larum. Maximilian hat sich transformiert, hat ein Buch drüber geschrieben und da wollen wir final nochmal wissen, hat sich das gelohnt? Also hat er Erfolg mit seinem neuen Ich?
Ja, definitiv.
Transformation abgeschlossen. Vielen Dank, Maximilian, für die Tipps und seine Geschichte. Mir fehlen im Buch übrigens so Kapitel wie: So traue ich mich beim Friseur zu sagen, dass ich nicht geföhnt werden will. Traue ich mich bis heute nicht. Man sieht immer, oder das, oder so sage ich nein, wenn jemand mich fragt, ob ich mich um die Organisation eines gemeinschaftlichen Geburtstagsgeschenkes.
Junggesellenabschied, das machst du doch gerne.
Mache ich nicht mehr.
Aber das macht Anne sehr gerne. Nein. Ich würde sie sehr gerne auch für euch übernehmen.
Mhm.
Unentgeltlich, und es wäre sehr wichtig, dass der Junggesellenabschied dann irgendwo stattfindet, wo es sehr weit weg ist und sehr teuer.
Ach, ja.
Wo die Unterbringung schon 2000 Euro für jede einzelne Person. Das würde Anne gerne für euch übernehmen.
Wo man Jahresurlaub einfach opfert für den Junggesellenabschied.
Genau.
Genau.
Gut. Achso, ich habe ja noch jemanden.
Okay.
Also wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Arschlöcher sprechen, dann möchte ich jetzt auch über die Krone der Arschlochschöpfung reden. Das sind, glaube ich, Narzissten. Me-Time ohne Ende. Ausschließlich Me-Time.
Richtig doll viel Me-Time.
Und wenn man so ein bisschen liest, Sie werden das vielleicht anders sehen, aber zu berühmten Narzissten zählen zum Beispiel Silvio Berlusconi, Walt Disney, Cristiano Ronaldo, Kanye West natürlich, der hat andere Probleme, Dieter Bohlen. Und ich will vorwegstellen, es geht natürlich nicht um Narzissmus als klinische Persönlichkeitsstörung, das gibt es auch noch. Ich glaube, die sind da vielleicht auch gar nicht so glücklich mit. Oder doch, ich weiß es nicht. Es geht hier mit meinem Gesprächspartner um Narzissmus im Arbeitskontext und da gibt es Grauzonen. Da gibt es sehr starke
Narzissmus-Skala 1 bis 5.
Prägung und nicht so starke. Also Professor Dr. Biemann, der hat zusammen mit Kollegen den Erfolg von Narzissten in Führungspositionen untersucht. Und den lasse ich jetzt mal erklären, was das heißt, Narzissmus im Arbeitskontext.
Also man fühlt sich einzigartig, dass keiner so ist wie man selbst und entsprechend die anderen auch dazu da sind eigentlich, dass man bewundert wird. Und als Narzisst versucht man oft auch eben Macht über andere zu haben, diese zu kontrollieren. Sie hatten gesagt, im Arbeitskontext, und tatsächlich ist das, wo wir auch Narzissmus untersuchen im Arbeitskontext, da würde man es als Persönlichkeitseigenschaft verstehen, jeder ist zu einem gewissen Grad narzisstisch.
Ja, hofft man ja, ne? So muss ja sein, ein bisschen Narzissmus muss man ja haben, sonst würde man sich ja komplett...
Sonst würde man ja auch gar nicht überleben.
Richtig, dann würde ich auch nicht mich in mir selber verlieren.
Genau, ist da gerade erst passiert.
Gut, es geht jetzt im Folgenden um Leute, die bei der Verteilung vom Egoismus und Narzissmus schon sehr laut hier geschrien haben. Also, weil das Thema Narzissmus hat sich ja hier nicht zufällig reingeschmuggelt in diese Folge. Ich stelle mir...
Du kennst ein paar.
Ja, ich stelle mir so einen richtigen Endgame-Narzissten ja schon so jemand vor, der auf anderer Leute Meinungen kackt. Und darum geht's ja, ne? Also quasi das Arschloch-Konzentrat ist ein Narzisst. Arschloch-Tritop. Und es gibt tatsächlich ein paar Eigenschaften, die einen Narzissten für eine Führungsposition qualifizieren.
Zum einen ist es so, dass Narzissten häufig gerade beim ersten Auftreten als sehr charismatisch, sehr energiegeladen wahrgenommen werden. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Und sie haben auch durchaus Ehrgeiz und setzen auch viel Energie da rein, um eben Bewunderung durch andere zu erhalten. Auch die Leichtigkeit beim Schließen sozialer Kontakte, das gelingt ihnen auch, das Networking, ähnliche Dinge, haben auch oft große Tatkraft, Energiegeladenheit, dass sie sozusagen dann auch tatsächlich viel in die Hand nehmen, viel umsetzen wollen. Und das sind natürlich positive Eigenschaften. Auch das Streben nach Erfolg an sich, das ist ja auch nichts unbedingt Schlechtes. Wenn das für eine Person relevant ist, dann kann das ja auch durchaus hilfreich sein.
Ich möchte mal auf die sozialen Kontakte zurückkommen.
Ja.
Ich war hier gerade bei einer Veranstaltung von meinem eigenen Arbeitgeber. Ich kannte jeden. Ne? Ich kann so schlecht Smalltalken. Ich bin mittlerweile so weit, ich gebe einfach auf. Ich habe guten Tag gesagt und dann habe ich mich ganz hinten in der Ecke auf den Sofa gesetzt, weil da alles Flips und Chips und Brotchips
nee,
und
das
so.
Musst du
habe
aber
ich
auch
mich
mal
da hingesetzt
lernen.
Und habe gesagt, da habe ich keinen Bock mehr zu senden. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich habe dann Feierabend, möchte niemanden mehr besenden. Mir aber kann jemand was erzählen, aber möchte gerne im Sitzen, dann möchte ich was zu essen.
Aber das ist, dann machst du dich unsympathisch, weil niemand möchte dich besenden.
Ja, aber sie sind
du
alle...
Du musst was zurückgeben auch. Nee, nein, Steffi, das üben wir mal.
Wir suchen uns mal ein paar Themen, die wir zurechtlegen, wo man immer mal sagen kann, hast du auch ein Lastenrad eigentlich? Dass man da in so ein Thema kommt. Lastenrad,
ja, aber
zum
ich
Beispiel,
hab ja gar kein Lastenrad.
Ist ja scheißegal. Dann kannst du jetzt zum Beispiel sagen, ich bin ja durch mit dem Thema Lastenrad und da kann ich mein SUV kaum parken, weil alle mit ihren Lastenrädern. Auch das ist ja ein Smalltalk-Gespräch.
Das ist ein Gesprächsangebot. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Linie so lange halten kann. Ja. Nur gut. Also, wir haben jetzt gerade gehört, was Narzissten für Führungspositionen qualifiziert. Mhm. Wir sind ja keine Chefs, aber ich habe schon ein paar wiedererkannt. Let's face it, die müssen ja nicht...
Ja, ein paar Ex-Freunde wiedererkannt.
Ja, müssen genau. Ja nicht immer noch im Amt sein. Man kann ja auch über vergangene Chefs und Chefinnen reden. Ja. So sind Führungskräfte, nicht alle, aber einige. Und hier kommen die Nachteile von Narzissmus bei der Karriereplanung. Die Probleme fangen ja an, wenn MitarbeiterInnen merken, die kann ja gar nichts, die Nuss.
Naja, der macht das ja eigentlich nur für sich. Der Chef, die Chefin findet sich selber perfekt und erwartet von uns Perfektion. Wenn was schief geht, dann ist es unsere Schuld. Aber wenn irgendwas gut läuft, dann ist es natürlich Erfolg von der Führungskraft. Ob das jetzt Donald Trump ist oder Elon Musk, also bei den Mitarbeitenden stoßen jetzt nicht nur auf Begeisterungsstürme. Das sind auch teilweise dann polarisierende Personen. Auch das zeigt die Forschung, dass es manchmal oder dass es zu einem Anteil so ist, dass Personen, die hochnarzisstisch sind, eher risikobereit sind und entsprechend manchmal Sachen schiefgehen, aber eben manchmal auch sehr gut laufen.
Ja, risikobereit bin ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Ja, muss doch mal sein, nachdem du mich hier gerade von der rechten Seite, so, du hast mich nicht aufgefangen, sondern hast mir nochmal die Beine weggetreten,
weißt,
Kniescheiben weggeschossen
habe?
Hast du mir gerade. Ich war schon traurig. Und
weißt du, was man in einer Freundschaft auch machen muss?
Nee, bei der Freundschaft mit mir muss man das gar nicht.
Spiegel vorhalten mal.
Können wir mal schön sein lassen. Herr Biemann hat jetzt gerade erklärt, wie Narzissten sind, was eigentlich nicht so gut an ihnen ist. Und ich habe wieder festgestellt, korrigiere mich, aber es gibt schon Leute, die sich auch mit diesen ganzen schlechten Eigenschaften ganz schön gut im Sattel halten können.
Ja, absolut, klar.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber trotz der ganzen negativen Eigenschaften, die wir uns gerade angehört haben, ein ganz kleines Scheibchen würde ich mir schon gerne
immer,
vom Narzissmus
immer noch neidisch
abschneiden. So ein VHS-Kurs, Narzissmus und orientalische Häppchen zum selben. Aber das mit dem Narzissmus lernen ist schwierig, sagt Dr. Biemann.
Narzissmus wird als Persönlichkeitseigenschaft wahrgenommen und die sind sehr, sehr stabil über das ganze Leben. Aber das ist nichts, was man lernen kann. Man kann jetzt nicht ein Wochenendseminar besuchen, um dann irgendwie plötzlich ein Narzisst zu sein. Das würde ich auch gar nicht raten.
Ja, weil die haben es auch nicht so mit Freundschaften, die Narzissten natürlich. Wenn du mit so einem Narzissten richtig dicke bist, dann kannst du davon ausgehen, dass der dich an der nächsten Ecke hintergeht oder benutzt. Oder dich zum Klingelmännchen machen schicken.
Also ist das angeboren? Also ist ein angeborener Charakterzug quasi?
Und das ist das Fazit.
Ja, ich weiß, wir wollen alle gemocht werden, aber überlegt mal, ob ihr euer Gegenüber überhaupt mögt. Vielleicht ist die Antwort ja nein und dann ist ja eh alles egal. Wer seine Meinung durchsetzt, muss wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen Lebensbonus verzichten, immer die beste Freundin sein, auf jede Party eingeladen werden. Aber mit jedem Nein ebnet ihr auch den Weg für alle die, die nach euch in derselben Situation stecken. Hast du es verstanden? War ein bisschen kompliziert, ne?
Nee, das ist toll formuliert.
Okay. Wenn ihr es schafft, eure Interessen zu vertreten, dann müsst ihr mit dem Moment umgehen lernen, in dem ihr für alle der Arsch seid und es für jeden unangenehm ist. Aber wenn ihr diese Minuten übersteht, dann geht's euch besser, sagt Antje Schumacher. Besser raus mit der miesen Laune und nicht in euch reinfressen. Und eine gute Formulierung, statt einfach nur Nein zu sagen oder ich möchte mich nicht mit dir treffen, Stefanie, ist, ich habe gerade keine Kapazitäten.
Das habe ich mir wirklich gemerkt.
Ist gut, ne? Habe ich auch tatsächlich schon benutzt.
Ja. Oh, echt? Und hat das...
Dieser einen Arbeit, wo ich dir geschrieben habe.
Ja, und da macht das... Das macht auch
Sinn.
Genau.
Mhm.
Okay, gut. Bin ich? Mhm. Paar Learnings von Maximilian. Frauen stehen auf Arschlöcher, die sie nicht haben können. Bin ich ein bisschen anderer Meinung? Das darf ich, glaube ich, dazu sagen. Aber das ist Maximilians Learning und er hat ja diese Laufbahn nun mal selbst durchlaufen, im Gegensatz zu mir. Dann Selbstmarketing ist das A und O. Arschloch sein führt in Job und Dating zu Erfolg, aber seid nicht irritiert, wenn euer privates Umfeld erstmal vielleicht ein bisschen auf Abstand geht. Teil des Arschlochseins ist, trotz allem Narzissmus oder Egoismus, seinem Gegenüber trotzdem Anerkennung, Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Ist ein Drahtseilakt, ich weiß.
Mich würde übrigens interessieren, ob Maximilian ab und zu nochmal in seine alte Rolle zurückfällt. Weißt du, was ich meine?
Ich könnte mir vorstellen, dass das im freundschaftlichen Umfeld
bestimmt so ist.
Ich wenn du so eine SMS direkt beantwortest, so eine WhatsApp und dann denkst, ach, ich bin das Arschloch, warte mal, weglegen.
Genau,
so.
Timer stellen.
Mhm. Ja, ich habe noch kurz was. Narzissmus ist leider keine ernsthafte Option, da muss man reingeboren sein. Und insgesamt, es ist nie zu spät, denn...
Es ist cooler, eins zu werden, als schon eins zu sein, glaube ich. Ein Arschloch.
So, Stefanie, womit verbringen wir Menschen im Schnitt 24 Jahre unseres Lebens?
Spargel schälen, guten Film aussuchen im Streamingdienst, auf Züge warten, Euro und D-Mark.
Stimmt! Oh, ich mache das wirklich auch immer noch.
Nee, du nicht? Ich nicht.
Ach, doch, ich schon. Auf 50 Mark,
du bist auch wirklich ein dirty old man.
Ja. Süß. Schlafen war übrigens gemeint. Für mich ist Schlafen ja Hobby und Therapie. Also wer schläft, merkt keine Kopfschmerzen. Wer schläft, hat kein Liebeskummer. Schlafen ist einfach wirklich eine verdammt gute Sache. Und deshalb ist es völlig logisch und nur konsequent, dass das Thema Schlaf jetzt einen eigenen Podcast hat. Und zwar über Schlafen vom Deutschlandfunk Nova.
Naja, also ich dachte ja zuerst, das ist nicht mein Thema. Weil
ja,
Anne.
Kannst du nicht mehr hören.
Was denn? Ich bin.
Schlafen ist deine stärkste Disziplin. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören.
Ja, gut, aber da muss ich mal alle Bescheidenheit wirklich zur Seite räumen, denn ich bin eine sehr, sehr gute Schläferin. Ja. Das Einzige, was ich wirklich machen muss, ist mich zudecken. Ansonsten muss ich nichts machen, dann schlafe ich einfach. Aber Überschlafen ist nicht nur ein Self-Help-Format für schlechte Schläfer und Schläferinnen, sondern da geht es auch um Sachen wie Träume oder Schlaftracking. Und bei Schlaftracking, da steige ich gerne mal mit ein, weil bei Sachen, die ich richtig gut kann, lass mich gerne tracken. Das lasse ich mir gerne doch mal attestieren.
Dass ich das richtig gut gemacht habe gestern Nacht. Es gibt auch eine Folge über Melatonin. Ich bin ja seit ein paar Monaten Heavy User von so diesen rezeptfreien Melatonin-Sprays. Ich weiß aber wirklich gar nicht, ob das was bringt oder ob es für mich nur wieder eine neue Möglichkeit ist, regelmäßig Geld für Quatsch auszugeben. Aber auch diese Frage wird geklärt bei Überschlafen, wird moderiert von Ilka Knigge und der Schlafforscherin Dr. Christina Blume. Und den kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Gute Nacht.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Es gibt Themen, mit denen relate ich zu 100%, wie zum Beispiel gerade das mit dem Arschloch. Dann gibt es wieder welche, da frage ich mich, was will die Vorschlagende mir damit sagen? Du zum Beispiel, Schlaf war so ein Thema. Da habe ich auch damals gedacht, was soll ich da bekakeln? Das kann ich gut. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Das war, glaube ich, wirklich eine der interessantesten und erfolgreichsten Folgen, die wir gemacht haben. Und so halte ich es auch mit der nächsten. Es geht ums Thema Geschlechtskrankheiten. Anne, ich habe da keine Fragen. Welche Fragen hast du?
Steffi, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also da gibt es wirklich eine breite Palette an Wissenslücken, die ich gerne mal schließen würde. Ich gebe zu, ein Grundstock an Basiswissen ist wohl vorhanden. Habe ich mir wohl hart erarbeitet. Aber welche Geschlechtskrankheiten sollten mich ernsthaft beunruhigen? Und welche gehören eigentlich schon zum guten Ton, muss man mal gehabt haben? Juckt eine, weiß ich nicht, ungefährliche Chlamydia anders als ein wirklich unangenehm treuer Genitalherpes? Und sollte ich, der Fairness halber, einen amtlichen Tripper schon mal auf dem Tinder-Profil vormerken? Das sind so Fragen, die habe ich. Die habe ich wohl, die werde ich stellen.
Und wenn ihr jetzt noch keinen Softspot für das Thema habt, dann denkt ihr zum Ende der Urlaubszeit ja vielleicht auch ganz anders darüber.
Ups.
Denn dann werden wir uns wiederhören Ende August nach eurem Urlaub. Und da seid ihr vielleicht um eine Erfahrung untenrum reicher. Kann man ihr nicht wissen.
Vergesst uns bitte nicht. Wir gehen in unsere erste Pause. Wir wollen das nicht bereuen. Wir halten euch aber natürlich privat mit dem, na, wir sagen mal, Verschnitt unseres Durchschnittslebens auf dem Laufenden. Wenn ihr das bei den Social Media Anbietern eures Vertrauens verfolgen wollt, dann gerne noch zu.
Ja, ich plane zum Beispiel eine Dokumentation Vanlife, aber in echt.
Oder freue ich mich drauf.
Wohnmobilurlaub zum Abgewöhnen, das ist mein Ding.
Oh nein, das wird bestimmt gut.
Ich weiß ja schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ich meine jetzt im übertragenen Sinn.
Weißt du,
wie das ist, wenn man morgens irgendwie 5 Leute von links nach rechts schieben muss, weil man mal eben seine Jogging-Schuhe sucht.
Was ich schön fände, wäre, wenn bei allen schönen Grillabenden, Sonnenauf- und Sonnenuntergängen und frisch gemachten Kaffee im Vorzelt, wenn da die Kamera ausbleibt, die Handykamera, aber sie geht an, sobald du die sanitären Anlagen eines Campingplatzes betrittst.
Ja, oder wenn man mich das wieder erwischt, weil ich der Kinder zuliebe beim Clubtanz mitmache, sowas.
Veo, veo, que mes una cosita.
Ja, richtig.
Kann ich mir dich nicht bei vorstellen. Aber auch das wird Steffi machen bis zum 29.08.
Ja, und damit wir uns nicht verpassen, abonniert uns doch einfach. Das ist wie Weckerstellen. Wir snoosen euch dann raus aus den
Sommerferien. Es ist im Prinzip nicht wie Weckerstellen, sondern es ist Weckerstellen. Den Wecker bei Spotify stellen, oder?
Von dir lasse ich mich natürlich gerne korrigieren, wie ich in dieser Folge schon des Öfteren unter Beweis gestellt habe. Aber es ist für mich überhaupt kein Problem. Da gehe ich mit breitem Kreuz raus.
Meinst du, es ist für unsere Freundschaft?
Macht mir gar nichts aus.
Für unsere Freundschaft sind die 6 Wochen Pause auch mal ganz gut.
Ja.
Tschüss, Statzowski.
Tschüss, Arne Hase.
Tschüss, Menschen. Oh, einmal ASMR noch. Oh, finde ich wirklich ziemlich lecker. Das jetzt nicht mehr, aber gut.
Das geben wir euch noch mit umsonst.
Wenn ihr uns dabei zugucken wollt, abonniert unseren. Wie heißt das?
OnlyFans-Account.
Neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.